So, guten Abend, liebe Geschwister. Thema seht ihr hier von meiner Predigt. Es geht über Gottes Bündnisse. Woran denkt ihr, wenn ihr das Wort hört, Bündnisse oder Bund? So, in unserem Land ist es direkt im Namen drin, die Bundesrepublik. Das ist ein Bund von den deutschen Ländern. Die haben sich da irgendwann in der Vergangenheit mal zusammengetan und irgendwie für etwas Größeres Ganzes. Ein Stück weit könnte man sagen, Bund, das ist halt 1 plus 1 ist ein bisschen mehr als 2, was dabei rauskommt. Weiteres Bund hier NATO, da geht es dann um die Verteidigung. Gemeinsam hier in Europa und in Ländern außenrum sind wir irgendwie ein Stückchen stärker. Also es verbinden sich typischerweise Menschen oder auch irgendwelche Körperschaften, da die die gleichen Interessen haben. Und ein Stück weit unterscheidet sich das damit auch irgendwie von einem Vertrag. Verträge haben wir typischerweise hier, Kaufverträge, Mietverträge. Da sind die Interessen eigentlich unterschiedlich. Der eine will halt irgendwas verkaufen, der andere braucht irgendwas. Verträge enden nach Ablauf der Gewährleistung, selbst wenn der Verkäufer dir nicht sympathisch ist und sowas, dann da, wenn er was Passendes hat, kaufst du es trotzdem. Und meistens sind da auch noch irgendwelche Ausstiegsklauseln drin, also unter welchen Bedingungen welche Seite einen Vertrag kündigen kann. So, nach diesem Vorspann schauen wir mal rein in die Bibel. Das erste Mal, wo das Wort Bund explizit erwähnt wird, ist bei Noach. Ihr kennt ihn vielleicht aus Noah, als Noah, aber die eigentliche bessere Übersetzung ist Noach. Und schon mit dem Auftrag, den er gekriegt hat, eine Arche zu bauen, da spricht Gott von dem Bund, den er mit Noach schließen wird. Und nachdem sie die Arche dann verlassen haben, da wurde das Ganze dann noch etwas konkreter. Wir lesen da mal im 1. Mose 9. Weiter sagte Gott zu Noach und zu seinen Söhnen: Ich schließe meinen Bund mit euch und mit euren Nachkommen und auch mit allen Tieren, die bei euch in der Arche waren und künftig mit euch auf der Erde leben, den Vögeln, den Landtieren und allen kriechenden Tieren. Ich gebe euch die feste Zusage: Ich will das Leben nicht ein zweites Mal vernichten, die Flut soll nicht noch einmal über die Erde hereinbrechen. Das ist der Bund, den ich für alle Zeiten mit euch und mit allen Lebewesen bei euch schließe. Als Zeichen dafür setze ich meinen Bogen in die Wolken. Er ist der sichtbare Garant für die Zusage, die ich der Erde mache. So. Das hebräische Wort für Bund ist Brit und das kommt in diesen Versen da, also von 8 bis 17, wir haben hier nur bis 13 gelesen, kommt insgesamt 7-mal vor. Und es hat dann auch die Bedeutung eben Zusage, Versprechen und in der Passage, ihr habt es ja schon gesehen, es wird je nach Kontext irgendwie dann auch mal ein bisschen unterschiedlich übersetzt. So, der Noach, was hat er denn eigentlich getan für den Bund? Ich meine, immerhin ein bisschen was, er war Gott treu und gehorsam. Hier, wir lesen ein bisschen weiter vorne, da im Gegensatz zu seinen Zeitgenossen war Noach ein rechtschaffener, durch und durch redlicher Mann. Er lebte in enger Verbindung mit Gott. Und ein paar Verse später, Noach machte alles genau so, wie der Herr es befohlen hatte. Also Noach, er war soweit schon gerecht und ein Stück weit könnte man sagen, ja, vielleicht hat er sich da den Bund verdient, aber ich meine, immerhin, er hat die Arche gebaut, Gott hat ihn durch die Arche hindurch gerettet und dann hätte er überlebt, das wäre doch schon mal ganz gut gewesen. Aber wenn wir den Segen da anschauen von dem Bund, das war eigentlich noch viel größer. Gott hätte einfach sagen können, okay, jetzt seid ihr wieder raus aus der Arche, schauen wir mal, wie sich die Menschen da entwickeln und wenn es ganz schlimm kommt, vielleicht muss nochmal eine Flut kommen. Hat er aber nicht, sondern er hat den Noach mit seiner Familie da nicht nur überleben lassen, sondern ihn, und da aus unverdienter Gnade hat er eine noch viel größere Zusage gemacht. Nie wieder wird es passieren. Und hier könnt ihr mal aufmerken, Gottes Gnade, die kommt nicht erst im Neuen Testament vor. Das war schon immer gültig. So, am Anfang hier mit Bund zwischen Staaten und sowas, das sind Bündnisse, die irgendwo auf einer horizontalen Ebene sind. Also, und wenn wir aber mal schauen, so ein Bund, den Gott initiiert, der ist irgendwie vertikal. Wir als Menschen, wir sind da eigentlich der empfangende Teil, und es ist eine unverdiente Gnade, die wir von jemand viel Größerem hier zuteil, die uns von dem zuteil wird. Tatsächlich, wenn wir in die Bibel schauen, wir finden auch so Bundesschlüsse auf horizontaler Ebene. Jonathan und David zum Beispiel, oder die Ruth und Naomi, die sich dann ihrer Schwiegermutter folgt, wie die in das Land Israel zurückgekehrt ist. Der Salomo und der Hiram. Hiram war der König von Tyros, eine Stadt im heutigen Libanon. Die haben einen Bund geschlossen, war wichtig, um den Tempel da zu bauen. So, auf diese Bündnisse werden wir jetzt nicht weiter eingehen. Wo wir weitermachen in der Bibel ist bei Abraham, weil wir dort einen weiteren wichtigen Aspekt eines Bundesschlusses sehen. Im 1. Mose 15. Weiter sagte der Herr zu Abram: Ich bin es, der dich aus Ur in Chaldäa geführt hat, um dir dieses Land zu geben. Ich, der Herr. Herr, mein Gott, erwiderte Abram, kann ich denn sicher sein, dass ich es je besitzen werde? Gib mir doch eine Bestätigung dafür. Der Herr sagte: Bring mir eine dreijährige Kuh, eine dreijährige Ziege, einen dreijährigen Schafbock, eine Turteltaube und eine junge Taube. Abraham holte die Tiere, zerteilte jedes der Länge nach in zwei Hälften und legte die Teile einander gegenüber, nur die Vögel zerteilte er nicht. Wir überspringen ein paar Verse und dann geht es weiter. Als die Sonne untergegangen und es ganz dunkel geworden war, sah Abram auf einmal einen rauchenden Schmelzofen und eine brennende Fackel. Die fuhren zwischen den zerteilten Tieren hindurch. Auf diese Weise schloss der Herr damals mit Abram einen Bund und gab ihm die Zusage: Deinen Nachkommen gebe ich dieses Land. Also hier sehen wir einen Bundesschluss, der ist mit Opfertieren vollzogen worden. Und es gab also da eine genaue Anweisung, wie das zu geschehen hatte, hier mit die geteilten Opfertiere. Und dann sind die dahin durchgezogen. Es gibt in der Bibel eine zweite Stelle, wo das auch noch einmal so ausgedruckt ist. Warum ist das wichtig mit den Opfertieren? Ich glaube, es symbolisiert tatsächlich die vollständige Hingabe an das Bündnis und den Bündnispartner, so als wäre man sich selbst gestorben. Und selbst das Wort Brit, also Bund im Hebräischen, kann als Testament übersetzt werden. Also typischerweise finden wir das in der Bezeichnung Altes Testament, Neues Testament, Neues Testament, Hebräisch, Brit Chadasha. Und ein Testament ist auch nur dann gültig, wenn jemand gestorben ist. Und also schon das Wort alleine drückt eigentlich aus, wie radikal so ein Bundesschluss ist. So, bei Abraham, wir lesen, dass Gott bei dem Bundesschluss in Form von Rauch und Feuer. Rauch und Feuer gab es auch mal, als die Israeliten aus Ägypten ausgezogen sind. Da ist er zwischen den Opfertieren hindurchgegangen. Und für Abraham war das tatsächlich dieser Bund, die Verheißung von einem reichen Segen, von Nachkommen und von einem Land, in dem die wohnen sollen. Wir sehen hier, dass die Art und Weise, wie der Bund geschlossen wurde, war deutlich unterschiedlich wie der damals mit Noach. Das eine Mal war es der Regenbogen, zumindest als Zeichen dafür. Das andere Mal waren es die Opfertüre. Und wenn wir jetzt da noch ein paar andere Bündnisse anschauen, wir werden da tatsächlich auch noch weitere Arten sehen, wie Bündnisse geschlossen werden. Der nächste Bund, den wir anschauen wollen, ist der Ehebund. Und ganz am Anfang bei Adam und Eva, da finden wir tatsächlich gar nicht mal das Wort Bund. Aber wenn wir dann im Tanach, also im Alten Testament, bis ans Ende gehen, bei dem letzten Propheten, dem Maleachi, der hat da irgendwie ein paar sehr deutliche Worte zu sagen. Er musste leider das Volk irgendwie auf ein paar Dinge hinweisen. Also Maleachi spricht da noch etwas, also gibt Gottes Wort weiter. Noch etwas gibt es euch vorzuwerfen. Ihr weint und stöhnt, ihr tränkt den Altar des Herrn mit Tränen, weil er von euren Opfern nichts mehr wissen will und sie nicht annimmt. Ihr fragt nach dem Grund. Nun, der Herr selbst ist Zeuge dafür, wie ihr Männer eure Frauen verstoßen habt, mit denen ihr seit eurer Jugend verheiratet wart. Ihr habt ihnen die Treue gebrochen, obwohl ihr mit ihnen einen Bund fürs Leben geschlossen habt und sie immer an eurer Seite waren. Und der Prophet wiederholt das Ganze oft im Hebräischen. Es ist so, dass also, wie soll ich sagen, man versucht, die gleiche Sache auf unterschiedliche Art und Weisen auszudrücken, um es nochmal irgendwie zu bestätigen. Und da geht es also weiter. Hat Gott euch nicht zu einem Leib und einem Geist vereint? Und warum hat er das getan? Er wollte, dass eure Nachkommen zu seinem Volk gehören. Darum nehmt euch in Acht und haltet euch an den Treueeid, den ihr einst euren Frauen geschworen habt. Denn der Herr, der allmächtige Gott Israels, sagt: Ich hasse Ehescheidung, ja, ich verabscheue es, wenn ein Mann und eine Frau so etwas antun, wenn ein Mann seiner Frau so etwas antut. Darum nehmt euch in Acht und brecht euren Frauen nicht die Treue. Wenn wir da am Anfang die Verse anschauen, da sieht man Israel, die waren irgendwie da sehr religiös, da die haben Opfer gebracht, sie haben gebetet, sogar unter Tränen, aber das war nicht das, was Gott primär von ihnen wollte. Er wollte, dass sie ihr Leben in Ordnung bringen, dass sie den Ehebund halten, den Treueeid, den sie den Frauen bei der Hochzeit geschlossen haben. Und also ich glaube, hier in den Stellen wird sehr deutlich ausgedrückt, die Ehe ist eines der Bündnisse, das Gott für den Menschen vorgesehen hat. Ein paar Charakteristika dieses Bundes werden wir nachher noch anschauen. Aber ich glaube eben, wenn die Menschen kein Verständnis für diesen Bund haben, auf dem die Ehe da basiert, dann verliert die Ehe auch an ihrer Stabilität. Gottes Standard für die Ehe war also deutlich höher als der, den das Volk damals eingehalten hat. Und das war Maleachi, 400 Jahre später kam Jesus. Und das Eigenartige ist, offenbar hatte sich da nahezu nichts geändert. Wir lesen in Matthäus 19. Da ist es eigentlich eine Diskussion, die um Scheidung geht, aber da bringt Jesus sein Verständnis von Ehe eigentlich auch gut zum Ausdruck. Da kamen einige Pharisäer zu ihm und versuchten ihm eine Falle zu stellen. Sie fragten ihn: Ist es erlaubt, dass ein Mann seine Frau aus jedem beliebigen Grund wegschickt? Jesus antwortete: Habt ihr nicht gelesen, was in den heiligen Schriften steht? Dort heißt es, dass Gott am Anfang den Menschen als Mann und Frau geschaffen hat. Und er hat gesagt: Deshalb verlässt ein Mann Vater und Mutter, um mit seiner Frau zu leben. Die zwei sind dann eins mit Leib und Seele. Sie sind also nicht mehr zwei, sondern eins. Und was Gott zusammengefügt hat, sollen Menschen nicht scheiden. Also so wie Malachi den moralischen Verfall des Volkes kritisiert hat, stellt sich auch Jesus gegen diese laxe Moral der Pharisäer in Sachen Ehe. Er hat übrigens mit den Pharisäern auch bei anderen Themen ihre Vorstellungen heftig kritisiert. Und für die Pharisäer hat also ein relativ nichtiger Grund gereicht, dass ein Mann sich von seiner Frau hat scheiden lassen können. Und wiederum der Maßstab, den Jesus an die Ehe gelegt hat, der war viel höher. Und ein bisschen weiter nennt er eigentlich nur Ehebruch als Scheidungsgrund. Ich glaube tatsächlich, es gibt noch einzelne weitere, also wenn zum Beispiel ein Mann gewalttätig wird. Aber ich glaube, in unserer Gesellschaft sind wir nicht so viel besser wie die Pharisäer. Die Scheidung, die ist eigentlich relativ einfach. Und ich habe gelesen von einer Untersuchung in Großbritannien, dass tatsächlich dann etwas später mehr als ein Drittel der Menschen ihre Scheidung eigentlich schon wieder bereut. Aber so sehen Sie es halt erstmal. Okay, jetzt zurück zu unserer Bibelstelle. Jesus verweist hier auf den Anfang, auf die Schöpfung. Und um den Ehebund noch besser zu verstehen, da schauen wir jetzt an, was damals dort geschah. Ich verwende jetzt die neue evangelistische Übersetzung. Die versucht da ein hebräisches Wortspiel in dem letzten Vers, den wir anschauen, da so ein bisschen wiederzugeben. Die anderen, die sagen nur, kann man irgendwie nicht übersetzen und sowas, aber die haben es trotzdem ein bisschen versucht. Dann sagte Jahwe Gott, es ist nicht gut, dass der Mensch so allein ist. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm genau entspricht. Und dann schauen sich Gott und Adam da so ein bisschen unter den Tieren um, ob da irgendwie ein Partner für den Menschen zu finden ist. Sind sie nicht erfolgreich? Und dann geht es weiter. Da ließ Jahwe Gott einen Tiefschlaf über den Menschen kommen. Er nahm eine seiner Seiten heraus und verschloss die Stelle mit Fleisch. Aus dem herausgenommenen Seitenstück baute Jahwe Gott eine Frau und brachte sie zum Menschen. Da rief der Mensch, diesmal ist sie es. Sie ist genau wie ich. Und sie gehört zu mir. Sie ist ein Stück von mir. Sie soll Ischa heißen, Frau, denn sie ist vom Isch, dem Mann. Also da ist das so ein bisschen ausgedrückt hier. Wir sehen hier die Initiative dafür, sie ist bei Gott allein. Er bringt die Frau zum Mann. Wahrscheinlich hat er dann auch gesagt, hier, schau mal, liebe Frau, hier ist der Mann, für den ich dich geschaffen habe. Und der Mann, hier ist die Frau für dich. Und wie wir den Versen entnehmen können und sowas, der alle haben sich gefreut. So in der Schöpfung, wo es heißt, Gott sah, es war sehr gut. Und dann kommt tatsächlich hier noch der Vers, den Jesus zitiert und der dieses Bündnis ausdrückt. Aus diesem Grund verlässt ein Mann seinen Vater und seine Mutter, verbindet sich mit seiner Frau und wird völlig eins mit ihr. Völlig eins, eins in Leib, eins in Seele und eins in Geist, wie wir an den anderen Stellen in der Bibel da schon gesehen haben. Wir haben am Anfang vertikale Bündnisse angeschaut, die Gott mit den Menschen wie Noach oder Abraham geschlossen hat. Und dann horizontale Bündnisse gibt es wie Jonathan und David. Und die biblische Ehe, sie ist in dieser Hinsicht etwas Besonderes. Sie ist ein Bund mit einer horizontalen und einer vertikalen Komponente. Der Bund zwischen Mann und Frau und gleichzeitig der Bund des Ehepaares mit Gott. Salomo hat in seinem Buch, dem Prediger, da etwas Interessantes aufgeschrieben in Prediger 4. Da heißt es, zwei haben es besser als einer allein, denn zusammen können sie mehr erreichen. Stürzt einer von ihnen, dann hilft der andere ihm wieder auf die Beine. Doch wie schlecht steht es um den, der alleine ist, wenn er hinfällt? Niemand ist da, der ihm wieder aufhilft. Wenn zwei in der Kälte zusammenliegen, wärmt einer den anderen. Doch wie soll einer allein warm werden? Wir sehen hier dieses horizontale Bündnis auch eben. Zwei zusammen können mehr erreichen als einer allein. Und dann kommt der Vers 12. Einer kann leicht überwältigt werden, doch zwei sind im Angriff gewachsen. Man sagt ja auch, ein Seil aus drei Schnüren reißt nicht so schnell. Und da geht es plötzlich um drei Stränge. So, wir sind ja hier die Royal Rangers und da haben wir ja auch mit irgendwelchen Seilen zu tun. Und so schaut also ein typisches Seil aus, mit dem wir dann irgendwo mal Zelte festbinden. Und wenn man das jetzt hier aufdröselt, was seht ihr? Es besteht aus drei Strängen. Tatsächlich habe ich es nochmal genau angeschaut. Jeder dieser Stränge, der besteht auch nochmal aus drei kleinen. Das heißt also, es sind immer drei. Und tatsächlich ist es so, dass bei so einem Seil der Lastausgleich zwischen den einzelnen Strängen bei drei Strängen am besten funktioniert. Und ein Grund ist, dass jeder dieser Stränge da den anderen berührt. Wenn man das gleiche Material nimmt und in vier Stränge aufteilt und ein Seil macht, wäre nicht so haltbar wie das mit drei Strängen. Und wenn ihr vier Stränge habt, dann die gegenüberliegen, die berühren sich dann wieder nicht. Und ich glaube, das ist das schöne Beispiel eben für eine biblische Ehe. Wir haben Gott, den Mann und die Frau, die den Bund eingehen. Jeder berührt einander und das macht die Ehe stabil und nach Gottes Plan ein Leben lang haltbar. So, als wir damals geheiratet haben, wir hatten tatsächlich das Seil mit aus den drei Strängen hatten wir vorne einmal drauf gezeichnet. Jetzt, wie funktioniert das in Deutschland mit der Eheschließung? Da gibt es das Standesamt, dann kann man sich noch in der Kirche trauen lassen und gefeiert wird danach auch. Bevor ich jetzt darauf noch eingehe, wollen wir noch einen anderen Bund anschauen, einen, den Jesus gegründet hat. In Lukas 22 kennt ihr sicher alle. Ebenso nahm er nach dem Essen den Becher mit Wein, reichte ihn den Jüngern und sagte, dieser Becher ist der neue Bund zwischen Gott und euch, der durch mein Blut besiegelt wird. Es wird zur Vergebung eurer Sünden vergossen. Also, sie haben damals tatsächlich das Pessachfest gefeiert und da gibt es immer vier Becher Wein, die dann im Ablauf getrunken werden. Einen davon hat Jesus genommen, hat ihm eine zusätzliche Bedeutung gegeben. Und eben, ja, dieser Bund wurde zum einen hier in der Feier mit dem Wein tatsächlich durch Jesu Blut geschlossen. Das ist der Bund, durch den wir Zugang zu Gott, des Gnade bekommen, durch den Jesus unsere Sünden auf sich genommen hat, durch den wir wiedergeboren werden können und als erlöste Menschen ein neues Leben in seinem Reich führen dürfen. Gute Nachrichten. Und für uns der allerwichtigste Bund. Jetzt wollen wir aber auch einmal die jüdische Hochzeit anschauen. Und ich habe da eine Beschreibung gefunden vom Institut für Israelologie. Das ist irgendwie, gehört zu der Freien Theologischen Hochschule Gießen. Und ich lese das jetzt vor, weil die haben da wirklich eine gute Beschreibung. Der jüdische Hochzeitsritus besteht, damals wie heute, aus der Verlobung und der eigentlichen Heirat. Heute folgt auf die Verlobung, bei der ein Verlobungsring angesteckt wird, der Ehevertrag verlesen wird und die ebenso in der Öffentlichkeit stattfindet, sofort die Heirat. Damals konnten zwischen Verlobung und Heirat mehrere Monate vergehen. Wenn die Verlobung stattgefunden hat und der Ehevertrag verlesen worden war, in dem unter anderem enthalten ist, welche Pflichten der Mann gegenüber der Frau hat, trinken die Brautleute Wein aus einem Kelch. Der eine Kelch symbolisiert den gemeinsamen Ehebund, den beide eingegangen sind. Danach, manchmal Monate später, wenn die Braut vom Bräutigam abgeholt wird und zu ihrem neuen Zuhause geführt wurde, wird die eigentliche Hochzeit gefeiert. Der Rabbiner verliest 7 Hochzeitssegensprüche und das Ehepaar trinkt wieder einen Schluck Wein. Also was mir daran gefällt hier, es war eine Feier für alles. Das Ehepaar schließt den Bund in ganz ähnlicher Weise, wie Jesus den Bund mit seinen Nachfolgern geschlossen hat, mit einem Becher Wein. Und der Rabbiner ist dabei und mit den Segenssprüchen, da symbolisiert er die himmlische Komponente dieses Bundes. Und das Ganze war ein Bekenntnis, das vor anderen Menschen stattfindet. Das alles gehört zum Ehebund. So, in Israel tatsächlich heute gibt es kein Standesamt im deutschen Sinne. Die jeweiligen Religionsgemeinschaften, Juden, Christen, Moslems und Drusen, sie sind für die Eheschließung zuständig und die registrieren das dann bei den staatlichen Behörden. Bis vor 200 Jahren war es im Übrigen in Deutschland genauso. Die Ehen wurden in der Kirche geschlossen, und zwar entweder in der katholischen oder in der evangelischen. Und das war ein Problem für die damals aufkommenden Baptistengemeinden. Und da war ein Baptist, der hieß Friedrich Bolken. Das ist der mit dem Buch da in der Hand. Der war aus der evangelischen Kirche ausgetreten und wollte sich dann natürlich auch nicht mehr von der evangelischen Staatskirche da trauen lassen, wo er war. Und er wurde also deswegen illegal von einem Baptistenpastor getraut. Die Trauung wurde staatlicherseits nicht anerkannt und seine Kinder, die galten dann als unehelich. So, und dieser Friedrich Bolken, der hat dann noch 7 Jahre lang weitergekämpft und konnte erreichen, dass im Großherzogtum Oldenburg, da wo er gelebt hat, die Zivilehe nach französischem Vorbild eingeführt wurde. Und ab da konnte man dann vor dem Standesamt heiraten und war nicht mehr auf die Staatskirchen angewiesen. Tatsächlich waren das dann andere Baptisten, die dann zum ersten Mal dort getraut worden sind. Natürlich haben die Baptisten dann anschließend auch mit ihrem eigenen Pastor kirchlich geheiratet. Und eben, Großherzogtum Oldenburg war da der Vorreiter und diese Art der Eheschließung wurde dann in ganz Deutschland übernommen. Muss aber nicht zwingend so sein. Wir waren vor vielen Jahren mal in Nordirland und da gab es die kirchliche Trauzeremonie und irgendwann im Lauf der ganzen Zeremonie hat das Ehepaar dort dann auch die Papiere unterschrieben, die dann im Standesamt eingereicht wurden. Im Prinzip wie in Israel. Wenn ich wählen könnte, also mir gefällt eigentlich das englische System besser, wo man nur einmal irgendwie feiert. Aber wir leben halt hier in Deutschland. Ich kann mich erinnern, wie wir vor fast 40 Jahren geheiratet haben. Mir war das irgendwie mit dem Standesamt damals irgendwie so ein bisschen lästig. Also für mich damals wichtig war irgendwie das Eheversprechen, das wir uns hier in dieser Kirche gegeben haben. Und wenn ich es heute anschaue, eigentlich hat sich das nicht geändert. Wenn Jesus davon spricht, dass Gott etwas zusammenfügt, also ich tue mich schwer, das mit irgendwie dem Standesamt in Verbindung zu bringen, der Bundesschluss mit Gott hat für mich mit dem Eheversprechen, das wir uns hier in der Kirche gegeben haben, hat der stattgefunden. Also, versteht mich jetzt nicht falsch, es ist gut, dass der Staat, in dem wir leben, die Ehe schützt und auch finanzielle Vorteile gewährt. Allerdings, wenn wir jetzt mal die reine Gesetzeslage in unserem Land anschauen zur Ehe und Ehescheidung, Die staatliche Ehe, die ist wahrscheinlich eher so mit dem vergleichbar, wie das die Pharisäer damals gesehen haben. Und Jesus, er wünscht sich Ehen, die tatsächlich diesen dreifachen Bund haben und die einem höheren Standard entsprechen. Ich habe kürzlich mal gesagt, dass ich mit der besten Frau der Welt verheiratet bin. Haben ein paar Herren irgendwie dann da so ein bisschen sich geräuspert. Und ich habe nochmal im Rahmen dieser Predigt drüber nachgedacht. Und ich glaube, es stimmt. Und, liebe verheirateten Männer, ich glaube, jeder von euch sollte das sagen können. Warum habt ihr eure Frau denn sonst geheiratet? Und die Aussage in der Gegenrichtung, für die fühle ich mich jetzt nicht kompetent hier. Der Franz hat kürzlich mal was erwähnt, was früher in Agape mal so ein Ausdruck war, um einen Bund auszudrücken. Es ist wie, man geht durch eine Tür durch, sperrt sie zu und dann schmeißt man den Schlüssel zum Fenster raus. Und ich glaube, das ist tatsächlich, also wenn man einen Bund eingeht, ein richtig schönes Beispiel dafür. So, zum Abschluss. Wir waren in London auf dem Alpha-Leitungskongress. Da war eine Dame, die heißt Louise Perry, die hat ein Buch geschrieben, in dem setzt sie sich kritisch mit so den Folgen der sexuellen Revolution auseinander, vor allem mit den negativen Auswirkungen auf die Frauen. Wie sie das Buch geschrieben hat, war sie noch nicht gläubig, die hat dann einen Alpha-Kurs gemacht, ist zum Glauben gekommen und sie hat eine ziemlich feministische Perspektive. Aber das vorletzte Kapitel lautet, Ehe ist gut. Ist doch eigentlich mal eine ganz gute Nachricht aus der Welt, wo die Ehe schon eher unter Beschuss steht. Und ich habe die letzten Sätze des Kapitels übersetzt, wo sie dann schreibt, das System der Ehe, das bis vor kurzem in der westlichen Welt vorherrschte, war nicht perfekt. Aber die Kritiker liegen falsch, wenn sie argumentieren, es gäbe ein besseres System. Es gibt kein besseres. So, damit komme ich zum Ende der Predigt. Was heißt das jetzt für uns? Ich glaube, das Wichtigste ist der Bund, den Jesus durch sein Blut mit uns geschlossen hat. Dadurch können wir Lösung haben. Und wer das noch nicht erlebt hat, der kann heute hier die Entscheidung für Jesus treffen. Wir haben nachher Gebetsteams, ihr könnt zu den Gebetsteams kommen, ihr könnt zu irgendeinem aus der Leiterschaft kommen und sowas. Ihr könnt diesen Schritt heute tun. Der zweitwichtigste für alle, die verheiratet sind oder vielleicht die vorhaben zu heiraten. Wenn du verheiratet bist und Gott dir in der Predigt irgendetwas für eure Ehe offenbart hat, dann sprich noch heute mit deinem Ehepartner drüber. Wenn du vorhast zu heiraten, nimm das, was die Bibel lehrt, als Basis für eure Beziehung. Gottes Plan ist immer der beste. Und auch wenn dein Leben bis heute nicht so in der Ideallinie verlaufen ist, Jesus, er hat immer eine erlösende Antwort, wenn Menschen zu ihm kommen. Und das, was in der Vergangenheit war, darfst du, wenn nötig, am Kreuz ablegen und ihn um Wegweisung für die Zukunft bitten. Ich möchte noch beten und wer will, darf aufstehen. Jesus, wir danken dir für den Bund, den du mit uns geschlossen hast, Herr, und auch, Herr, die Bündnisse, die du uns Menschen gegeben hast, unter anderem die Ehe. Und Herr, wir beten, dass du uns einfach Verständnis dafür gibst, was du dadurch erreichen willst, Herr, und wie du uns damit segnen willst. Amen.